Ich hoffe, ihr habt alle nachgedacht über die Metapher, die wir gerade gesungen haben. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Gibt es etwas Schöneres, wie einen schönen Sonnenaufgang zu sehen? Ja, die Freude, die Pracht, die Herrlichkeit. Und das haben wir gerade gesungen, trifft auf jeden zu, der Gott liebt. Was für eine Freude. Nun, wir wenden uns heute Morgen einer sehr wichtigen Wahrheit zu. Momentan sind wir, die Berliner, sehr herausgefordert. Und zwar diejenigen, die mehr im Osten wohnen, weniger, diejenigen, die mehr in der Mitte und im Westen wohnen, extrem stark. Die A100 ist das Thema von Berlin. Und sie legt ganz schön viel lahm. Nun, was ist geschehen? Es wurden Risse in der Autobahnbrücke entdeckt und über Nacht wurde die A100 Richtung Norden gesperrt. Nun, ein Verkehrschaos war programmiert. Wer davon betroffen war und alles umgehen musste, der kann es nachvollziehen. Nun, der Verkehr um den Funkturm ist, man könnte sagen, das Nadelöhr in Berlin. Täglich fahren dort eine 250.000 Autos herum. Nun, diese Risse in der Brücke, sie beeinträchtigen nicht nur die Autofahrer, die nicht mehr da langfahren können, sondern sogar die Ringbahn ist gesperrt. Und alle Umfahrungen sind überfüllt. Und jeder stellt sich die Frage irgendwie, warum diese einschneidenden Maßnahmen? Nun, kann man nicht eine Spur sperren? Kann man nicht irgendwie die Geschwindigkeit begrenzen und nur 30 fahren und irgendwie dafür sorgen? Aber offensichtlich sind diese Risse so gravierend, dass die Brücke einsturzgefährdet ist. Und es handelt sich nicht nur um Schönheitsreparaturen, irgendwie da ist keine Fahrbahnmarkierung oder der Fahrbelag muss erneuert werden oder irgendwie Schlaglöcher müssen ausgebessert werden. Nein, sondern man will den Super-GAU verhindern, nämlich dass die ganze Brücke einstürzt. Und es gibt viele fürchterliche Beispiele solcher Katastrophen in kürzester Vergangenheit. Nun, erst letztes Jahr, am 11. September, ist in Dresden die Carola-Brücke eingestürzt. Ja, das passiert, wenn eine Brücke zusammenbricht. Glücklicherweise geschah es 3 Uhr nachts und deswegen wurde niemand verletzt. Nun, im August 2018 stürzte in Genua eine stark befahrene Autobahn ein. 43 Menschen starben. Einfach weg. Im August 2007 stürzte im Bezirk Fenghuang in China eine 42 Meter hohe neu gebaute Brücke ein. 64 starben, 22 wurden verletzt. Im August 2007 stürzte in Minneapolis die Interstate 35 nach Westen über den Mississippi ein. Und das während der Hauptverkehrszeit. 50 Fahrzeuge fielen ins Wasser oder auf den Strand. Nun, offensichtlich sind da die Risse der A100 so gewaltig, dass die Brücke sogar abgerissen werden muss und neu gebaut werden muss. Nun, es geht bei der Brücke nicht nur um Nebensächlichkeiten, sondern es geht um die Substanz der Brücke. Es geht um das Fundament der Brücke. Es geht um die Tragfähigkeit der Brücke. Ich will euch keine Angst machen, über keine Brücke mehr hinüberzulaufen. Wir müssen jeden Tag über Brücken laufen. Aber es erfordert offensichtlich drastische Maßnahmen, wenn das Fundament Risse bekommen hat. Nun, heute werden wir uns eine Lehre des Christentums anschauen, die so grundlegend ist, dass alles andere stehen und liegen gelassen werden muss. Wenn hier in diesem Fundament, um das es heute geht, wenn da Risse sind, dann kann man es rechtfertigen, dass alle Straßen gesperrt werden. Wenn in diesem Fundament Risse sind, dann erfordert es die höchste Aufmerksamkeit, denn es geht um das Fundament des Glaubens. Es geht um die Gottheit Christi. Und das ist der Titel der Predigt von heute. Die Gottheit Christi ist das Fundament deiner Errettung. Die Gottheit Christi ist das Herzstück, das Ein und Alles der Errettung. Nun, wir sind gerade im Kolosserbrief, wie Theos schon erwähnt hatte, und wir sind dort die ganzen Warnungen alle durchgegangen. Ja, im ersten Kapitel 2, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug. So viele Warnungen, dass wir uns nicht irreführen lassen. Nun, wir werden immer wieder konfrontiert mit solchen Fundamentarbeiten. Du wirst ganz sicher auch mit dieser Frage in deinem Leben konfrontiert, früher oder später. Und es ist gut, gewappnet zu sein, überzeugt zu sein, warum Christus Gott ist. Und ich möchte heute Morgen, dass wir mit Johannes 1 beginnen. Wir werden die ersten 14 Verse durchlesen, aber uns fokussieren auf Johannes Kapitel 1, Vers 1 und 2. Vielleicht habt ihr schon ins Wochenblatt gesehen, da wo ihr eigentlich in der Regel mitschreiben wird bei den Notizen, und ihr habt die Gliederung schon gesehen und ihr seid erschlagen, bevor die Predigt überhaupt losgegangen ist. Nun, normalerweise gehen wir nicht so viele Bibelstellen durch in einer Predigt. Aber ich dachte, ich kann heute ein wenig von dem Hebräerbrief-Prediger kopieren, weil er zitiert das ganze Alte Testament, um einen Punkt deutlich zu machen, nämlich die Erhabenheit Christi. Und darum soll es heute auch gehen, um die Gottheit Christi. Und ich erwarte nicht, dass ihr alle Bibelstellen nachschlagt, deswegen habe ich die alle abgedruckt. Ihr könnt sie mitverfolgen, ich habe sie an die Leinwand, ihr werdet sie dort sehen, aber soll euch mehr oder weniger als ein Nachschlagewerk dienen. Welche Stellen schaue ich mir an, wenn es um die Gottheit Christi geht? Nun, wir müssen die Gottheit Christi nicht selbst verteidigen, denn die Schrift verteidigt sie. Spurgeon hat so wunderbar zusammengefasst, er sagte, du musst einen Löwen nicht verteidigen, das tut er selbst, du musst ihn nur aus dem Käfig herauslassen. Oh, wie treffend, ja. Manchmal wollen wir einen Löwen verteidigen und sind uns gar nicht bewusst, dass er selbst sich verteidigen wird. Und wir werden heute sehen, wie verstehen wir die Gottheit Christi? Was lehrt die gesamte Schrift darüber? Wie gehen wir um mit Menschen, die die Gottheit Christi leugnen? Und was ist die Anwendung von diesem kostbaren Juwel? Es gibt uns Freude und Zuversicht. Die Gottheit Christi, man könnte sagen, ist Balsam für eine aufgerissene Seele eines Sünders, der nach Gott lechzt, der nach Vergebung und nach Versöhnung schreit. Und es gibt nur ein Mittel, und das ist das Balsam der Gottheit Christi. Lasst uns Johannes 1 aufschlagen und wir lesen die ersten 14 Verse, werden aber nur durch uns nur auf Vers 1 überwiegend konzentrieren. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes schreibt ein langes Evangelium. Warum schreibt Johannes sein Evangelium? Was bezweckt er? Nun, er verfolgt einen evangelistischen Zweck. Er will, dass Menschen, die sein Evangelium lesen, dass sie gerettet werden. Er will, dass Menschen, die sein Evangelium lesen, Kinder Gottes werden, dass sie Vergebung ihrer Schuld empfangen, dass sie Gnade empfangen, wie er es gerade gesagt hat. Und das geschieht nur, wenn Menschen an Jesus glauben, und zwar so, wie die Schrift es sagt. Nun, wie beginnt und wie endet Johannes sein Evangelium? Er beginnt sein Evangelium mit der Gottheit Christi. Er sagt, das Wort war Gott. Und er endet sein Evangelium mit der Gottheit Christi. In Kapitel 20, Vers 28 schließt Johannes mit dem Zeugnis von Thomas. Und dort sagt Thomas, er antwortet zu Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann nennt uns Johannes die Absicht, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Er sagt, noch viele andere Zeichen und Wunder hat Jesus getan, aber die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. In anderen Worten, Johannes will, dass jeder Leser seines Evangeliums zu derselben Schlussfolgerung kommt wie Thomas. Nämlich mein Herr und mein Gott. Und das ist Johannes Ziel für dich, das ist mein Ziel für dich. Dass jeder, der hier ist, zu der Schlussfolgerung kommt und sagt, Herr Jesus, du bist mein Herr und mein Gott, weil nur das errettet. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann lies das Johannesevangelium. Lies das Johannesevangelium und befolge das, was Jesus sagt. Weil er sagt es, damit du Leben hast, damit du gerettet wirst. Nun, es liegt auf der Hand, dass Ungläubige die Gottheit Christi leugnen. Als Jesus als Mensch auf der Erde wandelte, nun, da leugneten die Juden vor allem die Gottheit Christi. Später, nachdem Jesus entrückt war und in den Himmel aufgefahren war, begannen die Menschen nicht mehr seine Gottheit, die auch, aber vor allem seine Menschheit zu leugnen. Nun, wie der Name schon sagt, dreht sich im Christentum alles um eine Person. Um wen? Um Christus. Das heißt, wenn wir Christus nicht verstehen, dann verstehen wir das ganze Christentum nicht. Wer an der Person und am Werk Christi herumpfuscht, der pfuscht am Fundament der Errettung herum. Wer hier Kompromisse macht, der gestattet, dass sich Risse im Fundament ausbreiten, die unweigerlich dazu führen, dass die Brücke einstürzt. Christus als Gott und Mensch zu verstehen und an ihn zu glauben, das bedeutet Leben zu haben, das bedeutet Kind Gottes zu sein. Nur der, der an Christus glaubt, wie die Schrift sagt, der hat ewiges Leben. Wer an einen selbstgebauten Christus glaubt, der hat kein ewiges Leben. Nun, was denkst du, wann sollte man beginnen, mit einem Ungläubigen über die Gottheit Christi zu reden? Wann wäre er reif genug, diese Wahrheit oder diese Lehre zu hören oder zu ertragen? Nun, Johannes beginnt im ersten Vers seines Evangeliums. Und das ist sein Statement. Ich will, dass ihr wisst, sagt Johannes, dass Jesus Gott ist. Nun, als Johannes sein Evangelium schreibt, da hat er beide Gruppen vor Augen. Er hat Juden vor Augen und er hat Heiden vor Augen, als er sein Evangelium schreibt. Er will beide mit der Wahrheit erreichen, dass Christus Gott ist. Dass wir nur durch den Glauben an ihn gerettet werden. Und so beginnt er sein Evangelium und so endet er sein Evangelium. Johannes 1, Vers 12 sagt, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist das Ziel. Damit beginnt er und damit endet er. Das ganze Ziel ist, dass jeder, der Johannes liest, an Christus glaubt. Nun, das ist irgendwie überraschend. Johannes, er beginnt nicht mit der Panzerfaust, sondern er holt beide ab, sowohl Juden wie auch die Heiden. Er beginnt sein Evangelium nicht mit Evangelium Jesu Christi, des Sohnes Gottes, sondern er beginnt mit dem Ausdruck, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Nun, ab Vers 14, das war der Vers, mit dem wir aufgehört hatten, wird klarer, um wen es geht. Wer ist das Wort? Er sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Oh, es wird deutlicher, es geht um Christus. Aber erst in Vers 17 fällt der Name das erste Mal Jesus Christus. Nun könnte man sich die Frage stellen, warum beginnt Johannes sein Evangelium mit diesem Begriff Logos oder Wort? Und die Antwort finden wir in Vers 14 und 18. Nun, wie lernt man jemanden kennen? Stell dir vor, du bist am Flughafen und du sitzt irgendwo auf einer Bank und da laufen Hunderte von unterschiedlichen und fremden Personen auf und ab. Nun, allein von ihrem Aussehen kannst du etwas über sie schließen. Du siehst sie dir an und okay, du ordnest sie irgendwie ein. Aber wie lernst du eine Person wirklich kennen? Wie lernst du deinen Sitznachbar, der im Flugzeug neben dir sitzt, kennen? Er denkt was im Ohr und redet kein Wort. Wie lernst du ihn kennen, wenn er mit dir redet? Das heißt, erst wenn jemand zu reden beginnt, wenn er Informationen über sich preisgibt, dann lernst du diese Person besser kennen. Und oh, wie oft ist es mir so ergangen, dass ich meine Sichtweise über eine Person geändert habe und gedacht habe, oh, die ist ja gar nicht so, wie ich dachte, nur weil ich begonnen habe, mit der Person zu reden. Nun, Christus ist der fleischgewordene Gott, der zu uns redet. Er ist Wort. Er macht uns Gott bekannt, dass wir Gott kennenlernen. Nun, Johannes, er hat die Heiden vor Augen und er will die Heiden abholen. Ursprünglich bedeutet Logos Wort oder Lehre von oder über. Nun, für die griechischen Philosophen war der Begriff Logos sehr komplex. Die haben viel mehr darunter verstanden. Wenn man Heraklit, Platon, Aristoteles liest, die hatten alle ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen von dem Begriff Logos. Aber für alle war Logos nicht eine Person, sondern Logos, dieser Begriff, war eine universelle, ordnende Kraft, die das ganze Universum regiert. Logos, könnte man sagen, war die Vernunft, die zwischen Gott und dem Menschen ist. Also diese Vernunft verbindet Gott und den Menschen. Das war das griechische Verständnis. Aber Johannes, er bringt hier nicht irgendwie griechische Philosophie in die Theologie hinein. Sondern, wie manche denken, sondern er holt die Heiden ab. Er sagt, der Logos ist nicht irgendwie eine Ordnung, ein Prinzip, sondern Logos ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Logos ist Gott, der Mensch geworden wird. Das ist, was er sagt in Vers 14. Das Wort Logos, Gott wurde Fleisch. Das heißt, das Bindeglied zwischen Gott und Mensch ist nicht ein drittes Wesen, sondern Gott, der Mensch geworden ist. Und genau das sagt Paulus auch in Philipper 2, Vers 6 bis 8. Nun, Johannes, er will nicht nur die Heiden abholen, sondern er hat auch die Juden vor Augen. Jeder Jude, der beginnt, dieses Evangelium zu lesen, er wird augenblicklich an welches Kapitel erinnert. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er wird an 1. Mose 1, Vers 1 erinnert. Und Gott sprach, ja, da sehen wir wieder, Gott redet. Ein Jude erinnert sich an Psalm 33, Vers 6, die Himmel sind durch das Wort, im Griechischen, in der Septuaginta, das Logos des Herrn gemacht worden. Und all das geht in einem Juden vor. Und nun sagt Johannes, dieses Wort, durch das die Himmel gemacht wurden, ist die zweite Person der Gottheit. Vers 10, durch ihn ist die Welt geworden. Nun, das stößt Ungläubigen bitter auf. Und diese Tatsache können die Schriftgelehrten nicht anerkennen. Wenn jemand die Gottheit Jesu ablehnt, hört man immer wieder den Einwand, warum hat Jesus nicht einfach gesagt, ich bin die zweite Person der Gottheit, der Trinität, Punkt. Das hätte viele Fragen geklärt. Nun, doch, Jesus hat es gesagt, nicht in dieser Formulierung, aber sie wollten es nicht hören. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins, wesensgleich mit dem Vater. Nun, haben Sie es verstanden? Sie haben es verstanden. Weil gleich im nächsten Vers hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Und Jesus sagt, warum wollt ihr mich steinigen? Wegen welches guten Werkes? Und die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Was war die Gotteslästerung? Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sie haben verstanden. Jesus beansprucht, Gott zu sein. Der Sohn Gottes ist nicht nur irgendwie ein Sohn Gottes, so wie Engel manchmal Söhne Gottes genannt werden. Nein. Nie wird ein Engel Sohn Gottes genannt, sondern der Ausdruck im Singular, Sohn Gottes, der ist reserviert für Gott selbst, für Christus. Und Ungläubige haben schon immer die Gottheit Christi hinterfragt und abgelehnt seit dem ersten Jahrhundert. Warum glauben sie nicht? Weil sie nicht aus der Wahrheit geboren sind. Wer aus der Wahrheit geboren ist, der nimmt das Zeugnis der Schrift an. Nun, warum beginnt und endet Johannes sein Evangelium mit der Gottheit? Nun, weil die Gottheit Christi das Fundament unserer Errettung ist. Unsere Sündenvergebung hängt von der Gottheit Christi ab. Nur Gott kann erretten. Nur Gott kann Sünden vergeben. Kein Geschöpf kann retten. Kein Tier kann Sünden vergeben. Kein Engel, kein Cherub kann Sünden vergeben. Kein anderes Wesen. Nur Gott. Und das finden wir immer wieder. In Johannes 24, 47 sehen wir diesen Punkt von Sündenvergebung und Christus hängt eng beieinander. Die sind unauflöslich. Das heißt, in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Und dann Johannes 8, Vers 24, notiert euch die Stelle. Da heißt es, darum, das sagt Jesus, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. So werdet ihr in euren Sünden sterben. Nun, ich habe hier den griechischen Urtext mit reingenommen, da heißt es ego emi. Jesus verwendet hier eine besondere Formulierung, die die Juden aus dem Alten Testament sehr gut kennen. Wenn jemand sagt, ego, emi, ich bin, dann klingeln bei ihnen alle Alarmglocken. Bei ihnen klingelt 1. Mose 17, Vers 1. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ja, in der Septuaginta heißt es, ego, emi, hoteos. 1. Mose 31, 13. Ich bin der Gott von Bethel zu Jakob. 2. Mose 3, 6, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da steht immer ego, emi. 2. Mose 3, 14, und das ist die Krönung, ich bin der ich bin, wo Jahwe sich Mose präsentiert. Und diesen Ausdruck finden wir im dritten Buch Mose 25 Mal. Ich bin der Herr, dein Gott. Ego, emi, kyrios, hoteos. So heißt es in der Septuaginta. Ich bin Jahwe, der Herr, dein Gott. Nun, als Jesus sagt, ich bin, da wussten sie, was er beansprucht. Er beansprucht, Jahwe des Alten Testaments zu sein. Und er sagt, wenn ihr nicht glaubt, ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das heißt, wer Jesus nicht als ich bin anerkennt, den ewigen Gott, Gott den Allmächtigen, der wird in seiner Sünde sterben. Der ist nicht gerettet. Egal wie viel jemand die Bibel studiert. Jesus sagt zu den Pharisäern in Johannes 5, Vers 39 bis 40, ihr erforscht die Schrift. Und sie haben stundenlang pro Tag die Schriften studiert. Und er sagt, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Ja, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Das heißt, sie studieren Gottes Wort. Gottes Wort spricht von Christus, aber sie wollen nicht an Christus glauben. Und am Ende von Johannes 8 macht Jesus noch einmal klar, ich bin. Und dann diskutieren sie, die Pharisäer. Sie haben sehr wohl verstanden, welchen Anspruch Jesus erhebt. Und sie sagen zu ihm, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt. Ja, er war 30 oder 33. Und hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, nicht war ich, sondern ehe Abraham war, ich bin. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Schon wieder, sie haben verstanden, wer er ist. Und ihre Reaktion ist immer dieselbe, lass uns ihn umbringen. Im Johannesevangelium kombiniert Jesus diese Aussagen, ich bin, mit Eigenschaften, die nie für einen Engel oder einen Menschen in Anspruch genommen werden. Ich bin das Brot des Lebens. Nun, das hat Mose nie gewagt zu sagen. Ich bin das Licht der Welt. Oh, das hat David nie gewagt, über die Lippen zu bringen. Ich bin der gute Hirte. Das haben wir vorhin gesungen, hat Christian erwähnt. Das hat der Erzengel Michael nie gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kann niemand sagen, es sei denn, er ist Gott. All diese Eigenschaften werden im Alten Testament mit Gott in Zusammenhang gebracht. Nun, warum ist die Gottheit Christi so wichtig? Weil ein anderes Evangelium nicht rettet. Wer nicht glaubt, dass Christus Gott ist, der bleibt in seinen Sünden. Nun, wie früh sollte man einen Ungläubigen mit dieser Wahrheit konfrontieren? Johannes, er tut es gleich im ersten Vers seines Evangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Nun lass uns anschauen, was lehrt die Schrift über die Gottheit Jesu. Wir beginnen hier in Johannes 1, Vers 1, aber wir gehen dann durch die ganze Schrift hindurch. Hier heißt es, im Anfang war das Wort. Und der erste Satz, mit dem Johannes sein Evangelium beginnt, ist, er macht deutlich, Jesus ist ewig. Hier wird ein Imperfekt verwendet. Das Imperfekt beschreibt eine Handlung, die im Gange ist. Also stellt euch das so vor, was Johannes sagen will, ist, das heißt, im Anfang, hier ist der Anfang, im Anfang war das Wort. Das heißt, es war schon immer da. Nicht, es begann, sondern wie eine Linie war schon die ganze Zeit da, als der Anfang begann. Im Anfang allen Seins, im Anfang des gesamten Universums existierte Jesus bereits. Er ist ewig. Nun, Arius war einer der Ältesten aus einer Gemeinde aus Alexandria in Ägypten. Und er begann 318 in Alexandria zu lehren, dass Christus geschaffen sei. Und deswegen, weil er geschaffen ist, ist er nicht ewig. Und deswegen, weil er nicht ewig ist, ist er dem Vater nicht ebenbürtig, sondern von anderer Substanz. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt, wenn der Vater den Sohn gezeugt hat, so hat die Existenz des Geborenen einen Anfang. Und deshalb leuchtet es ein, dass es eine Zeit gegeben hat, in welcher der Sohn nicht war. Das ist eine Formulierung. Es gab eine Zeit, in der der Sohn nicht war. Also ist Christus nicht Gott, sondern er ist ein Mensch. Freilich der oberste und vornehmste aller Menschen, unvergleichlich hoch über allen anderen, aber eben doch Mensch von Fleisch und Blut. Und exakt dieses Denken finden wir bei jedem, der die Gottheit Christi ablehnt. Jesus ist toll, ein großartiger Mensch, aber eben nur ein Mensch. Oder er ist ein Gott. Nein, er ist der Gott. Arius war nicht der Erste, der die Gottheit Christi ablehnte. Aber er war, man könnte sagen, der Einflussreichste. Er war ein Schüler Lucians von Antiochia. Und all diese, von ihm haben sie gelernt, die Gottheit Christi abzulehnen. Und in der Kirchengeschichte war Arius vermutlich der erbittertste und einflussreichste Irrlehrer, der die Gottheit Christi leugnete. Nun, wir hatten schon gesehen in Kolosser 1, Vers 15, da hatte Theo deutlich gemacht, was bedeutet der Erstgeborene? Es bedeutet nicht, dass Jesus einen Anfang hat, sondern es betont die Vorrangstellung, die er innehat. Christus ist ewig. Nun, ihr könnt diesmal tatsächlich Offenbarung 1, 17 aufschlagen, weil die Stelle so wichtig ist und könnt euch die auf jeden Fall dick markieren. In Offenbarung 1, Vers 17, da spricht Jesus mit Johannes. Und Jesus sagt dort, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus sagt dies zu Johannes auf der Insel Patmos. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, dieser Vers klärt auch noch eine andere Frage. Menschen, die die Gottheit Jesu ablehnen, die stellen oft Suggestivfragen. Nun, wir haben gesehen in 1. Mose 3 bereits, Gott arbeitet mit Fragen, aber auch Satan arbeitet mit Fragen. Nun, Gott stellt Fragen, die den Menschen zur Buße und zu Gott führen sollen. Das haben wir gesehen in 1. Mose 3. Adam, wo bist du? Adam, hast du von dem Baum gegessen? Und so weiter. Aber wir haben auch gesehen, dass Satan Fragen stellt, aber um den Menschen von Gott wegzubringen, um bei den Menschen Misstrauen zu schüren, sollte Gott gesagt haben. Und Menschen, die die Gottheit Christi leugnen, die stellen oft so Suggestivfragen. Und eine, die dir vielleicht über den Weg laufen mag, ist, kann denn Gott sterben? Habt ihr die Frage schon mal gehört? Nun, was würden wir intuitiv antworten? Kann Gott sterben? Wir würden sagen, nein, Gott kann unmöglich sterben. Okay, die Schlussfolgerung ist, Jesus ist gestorben, also kann Jesus nicht Gott sein. Versteht ihr den Gedankengang? Nun, nein. Schaut nochmal in Offenbarung, deswegen habe ich euch die Stelle extra aufschlagen lassen. Die ist so wichtig. Hier in Offenbarung 1,17 beantwortet Jesus selbst die Frage, kann Gott sterben? Schaut euch an, was er sagt. Er sagt, ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, verstehst du das? Wie ist das möglich? Er erklärt nicht, wie es möglich ist, aber er sagt, so war es. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich war tot, aber ich lebe. Wir können es nicht verstehen, aber es ist das, was Jesus sagt. Nun, kehren wir zurück zu Johannes 1, Vers 1. Und Johannes sagt, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, Johannes sagt, das Wort ist bei Gott. Ja, wie das Wort ist hier bei Gott. Er unterscheidet den Vater und den Sohn. Der Sohn ist nicht der Vater. Das wäre eine andere Irrlehre, die es auch gab. Sondern das Wort ist bei Gott. So wie die meisten von euch. Ihr sitzt bei eurem Ehepartner. Der sitzt neben euch. Aber du und dein Ehepartner, ihr seid nicht derselbe. Ja, die neben einem sitzen. Das heißt, er macht deutlich, das Wort war bei Gott. Er unterscheidet. Der Sohn ist nicht der Vater, aber er ist wesensgleich. Das ist nicht schwer zu verstehen. Es sei denn, man will es nicht annehmen. Dann muss man all möglichen Verrenkungen unternehmen, um den Text anders auszulegen. Nun, es gibt einen Schweizer Ehrlehrer, und zwar wie es im Buche steht. Er lädt zahllose Videos auf YouTube hoch. Er stellt jede grundlegende evangelikale Lehre in Frage. Er leugnet die Wiedergeburt, die Inspiration, die Rechtfertigung, die Trinität, einfach alles. Aber er nennt sich Christ und er hat sogar in einer reformierten Kirche in St. Gallen gedient. Und er leugnet auch die Gottheit Christi. Nun, weil er die einfachste Aussage und die klarste Aussage des Textes nicht anerkennen will, nun verrenkt er sich, also ist unfassbar, um die klare Aussage, um der zu widersprechen. Und man könnte sagen, er hat sein Theologiestudium im Garten Eden bei der Schlange absolviert. Wenn man seine Argumentation liest, dann stellt man fest, da ist ganz viel Wahrheit dabei, ganz viele Bibelstellen, ganz viel Gott in Frage stellen und wenig Lüge. Auf einem 15-seitigen Block kommt er ganz unten zu der Schlussfolgerung und er sagt, es gibt nur einen Gott, das ist der Vater. Weder Jesus noch Christus sind Gott, auch wenn sie Gottes Sohn oder schlecht Gott genannt werden. Ja, Carsten Rissön, Niederländer alias Kernbeißer. Das heißt, er sagt, Jesus ist nicht Gott. Die Zeugen Jehovas gehören auch zu denen, die die Gottheit Christi vehement abstreiten. Sie argumentieren, dass der griechische Text hier in Johannes 1, Vers 1 falsch übersetzt wurde. In ihrer Neue Weltübersetzung, da übersetzen sie Johannes 1 folgendermaßen, kennt ihr wahrscheinlich, sie sagen, und das Wort war ein Gott. Also nicht das Wort war Gott, sondern das Wort war ein Gott. Und ihre Argumentation ist, okay, das erste Mal, wenn Theos in Johannes 1 vorkommt, hat es einen bestimmten Artikel. Und das zweite Mal fehlt dieser bestimmte Artikel. Deswegen kann man es unbestimmt darstellen. Ja, im Griechischen gibt es kein Wort wie, wir sprechen von das Auto und ein Auto. Ein Auto ist unbestimmter Artikel, ja. Und es gibt im Griechischen nicht diesen unbestimmten Artikel. Und dann sagen sie, okay, hier müssen wir einen unbestimmten Artikel einfügen. Und dann kann man in ihrer Studienbibel sogar online nachlesen. Und dann gehen sie einfach dazu über und sagen, okay, er ist ein Gott, das bedeutet, er ist göttlich. Nun, und sie irren ganz gewaltig, weil wollte Johannes sagen, dass Jesus göttlich ist, dann würde er ein anderes Wort gebrauchen. Er würde sagen, Jesus ist Theos, also mit einem I dazwischen. Er ist göttlich und nicht Theos, er ist Gott. Außerdem gibt es noch so eine Regel, ich will euch nicht damit langweilen, für die, die es interessiert, die heißt Colwell-Regel. Das ist sowas wie eine grammatikalische Regel, die wir im Deutschunterricht lernen, von Adjektiv und die ganzen Fälle und so weiter. Und diese Regel besagt, dass wenn in einem bestimmten, bei einem Prädikatsnomen, das gefolgt wird von einem Verb, dass da kein Artikel steht. Also da steht einfach kein bestimmter Artikel. Und doch ist es nicht unbestimmt, sondern bestimmt. Das heißt, sie missachten sogar die grammatikalischen Regeln. Nun, man kann sie auch noch, wenn ihr das nächste Mal vielleicht mit jemandem redet, von den Zeugen, und er bringt dieses Argument, nämlich da fehlt der bestimmte Artikel, dann könnt ihr einfach im ersten Johannesbrief euch Vers 6, 12, 13 und 18 merken. Vers 6, 12, 13 und 18. Weil würde man diese Regel, die sie in Johannes 1, 1 anwenden, auf die anderen Stellen anwenden, dann hört mal zu, was da steht. Es war ein Mensch von einem Gott gesandt. Da fehlt nämlich auch der bestimmte Artikel. Vers 12. Allen aber, die ihn aufnehmen, denen gab er das Anrecht, Kinder eines Gottes zu werden. Da fehlt auch der bestimmte Artikel. Johannes 1, 13. Die nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus einem Gott geboren sind. Vers 18. Niemand hat einen Gott gesehen. Also merkt ihr, wie falsch diese Regel ist? Das heißt, würden sie sie selbst anwenden, dann endet es im in nichts. Ja. Also ihr könnt euch die Verse markieren, wenn jemand damit argumentiert. Johannes 1, 6, 12, 13, 18. Nun, wenn Johannes sagen wollte, was er gesagt hat, dann hat er kein anderes Wort gebrauchen können. Johannes, er vergeudet keine Zeit. Wann soll man jemanden mit dieser schwierigen Lehre konfrontieren? Gleich zu Beginn. Vers 1. In anderen Worten sagt Johannes, es ist das Erste und Wichtigste, dass du über deinen Erretter wissen musst. Er ist Gott. Dein Erretter ist Gott. Nun lasst uns ein paar Schlüsselstellen aus der restlichen Schrift anschauen, die alle davon sprechen. Ihr habt sie auch im Wochenblatt. Johannes 1, 18. Dort heißt es, keiner, ich habe oft hinzugefügt, von wem er spricht, damit es klarer wird, auf Anhieb. Keiner hat Gott, den Vater, je gesehen. Und dann sagt er, der einzig geborene Gott, und er meint Jesus, der im Schoß des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Aber er nennt Jesus den einzig geborenen Gott. Johannes 20, 28, ich hatte den Vers schon erwähnt. Thomas, am Ende, nach der Auferstehung, sieht er die Male und er sagt, mein Herr und mein Gott. Nun, es wäre Gotteslästerung gewesen, Jesus Gott zu nennen, wenn er nicht Gott war. Römer 9, Vers 5. Da spricht Paulus von den Israeliten und er sagt, ihnen gehören auch die Väter und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, ja, der Gesalbte, der über alle ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Also er sagt über Jesus Christus, er ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Philipper 2, Vers 6. Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Also wesensähnlich mit Gott? Nein, wesensgleich mit Gott. Titus 2, 13 und 14. Da spricht Paulus davon, dass wir Christus wieder erwarten. Und er sagt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit. Und nun nennt er alles in einem Schwung, weil er von derselben Person spricht. Die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und dann Hebräer 1, Vers 8 und 9. Oh, und Hebräer 1 hämmert es so tief ein, wie es tiefer gar nicht gehen könnte. Es heißt dort, von dem Sohn spricht er, und er zitiert Psalm 45, 7 bis 8, dein Thron, o Gott, also er spricht zum Sohn und sagt, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Und jetzt sagt er, darum hat dich, o Gott, und er spricht zu Jesus, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Johannes 1. Johannes 5, 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und dann sagt er, dieser, also Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also so deutlich an allen Stellen. Sie machen deutlich, er ist der Wahrhaftige. Offenbarung 1, 8. Hatten wir uns schon angesehen, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jesus spricht hier. Er nennt sich Alpha und Omega, Gott, der da war und der da ist und der da kommt, der Allmächtige. Nun, lass uns sehen, Christus, er trägt einige Titel oder er trägt Titel, die nur Gott zustehen. Und durch diese Verse gehen wir recht schnell hindurch. Ihr habt sie alle im Wochenblatt, also ihr könnt sie irgendwann nachvollziehen. Aber einfach nur, um aufzuzeigen, schaut euch Psalm 24, 10 an. Dort wird Jahwe König der Herrlichkeit genannt. In 1. Korinther 2, 8 wird Jesus Herr der Herrlichkeit genannt. In 5. Mose 10, Vers 17 heißt es, denn Jahwe, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Offenbarung 17 sagt, das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Das heißt, das sind Titel, die nur für Jahwe gebraucht werden und sie werden Christus zugesprochen. Psalm 27, Vers 1, David hat es nicht über sich gesagt. Er sagte, Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Johannes 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Psalm 36,10. Denn bei dir, gemeint ist Jahwe, ist die Quelle des Lebens. 1. Johannes 5,20. Da nennt Jesus sich selbst den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Jesaja 43,11. Ich bin Jahwe. Und außer mir gibt es keinen Retter. 2. Timotheus 1,10 spricht von unserem Retter Jesus Christus. Also wer ist Christus? Er ist Jahwe des Alten Testaments. Er ist Gott. Jesaja 41,14. Dein Erlöser ist Jahwe, der Heilige Israels. Epheser 1,7, in ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Jesaja 41,14 noch einmal, dein Erlöser ist Jahwe, der Heilige Israels. Und in Apostelgeschichte 3,14, als Petrus predigt, sagt er, ihr habt den Heiligen und Gerechten, er wird genauso bezeichnet, verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Jesaja 44,6, so spricht Jahwe, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und Jesus sagt in Offenbarung 22,13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Nun, eine Frage an die Schüler, also die Erstklässler sind nicht da, aber die könnten natürlich auch antworten, weil sie fangen mit dem Alphabet an. Wie viele Buchstaben im Alphabet gibt es, die anfangen und die beenden? Das ist nicht schwer zu verstehen. Wie viele A's gibt es? Es gibt ein A. Nun, im Griechischen hört es mit Omega auf, in Deutsch mit Z. Wie viel Z gibt es? Es gibt ein einziges Z. Nun, wie viele Erste und Letzte gibt es? Es gibt einen Ersten und einen Letzten. Nun, wenn Jahwe im Alten Testament der Erste und Letzte ist und wenn Jesus der Erste und Letzte ist, dann ist Jesus Jahwe. Er ist nicht der Vater. Die unterscheiden sich. Aber er ist Gott. Beide sind Gott. In Sacharja 12,10, da heißt es, dann nennt Jahwe sich selbst den Durchbohrten. Das heißt, sie werden auf mich, und gemeint ist Jahwe, blicken, den sie durchstochen haben. Jahwe wurde durchstochen. Offenbarung 1, jedes Auge wird ihn sehen, wenn Christus wiederkommt. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Joel 3, dort sagt Joel, und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwe anruft, wird gerettet werden. Das heißt, wer Jahwe um Hilfe, um Rettung anruft, der wird gerettet. In Römer 10 und Apostelgeschichte 2, da wird direkt wird dieser Vers auf Jesus angewandt. Und Paulus sagt, jeder, der den Namen des Herrn, und er meint Jesus als Herrn in Kyrios, der wird gerettet werden. So eindeutig. Christus ist Gott. Er ist Jahwe. Aber nicht nur seine Namen belegen das, sondern auch die Eigenschaften, die Gott hat. Er ist ewig. Er ist allgegenwärtig. Matthäus 28 sagt er, ich bin bei euch alle Tage. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Er ist unveränderlich. Hebräer 13 sagt, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Schaut euch Jesaja 42, Vers 8 an. Und diese Stelle, man kann sagen, die mauert es nochmal, sie zementiert es so richtig fest. Jesaja 42, 8 sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und wir kennen den Vers sehr gut. Mit wem teilt Gott seine Ehre? Oh, mit niemandem. Er nimmt seine Ehre so ernst. Und er sagt, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Nun, wenn Jahwe seine Ehre, seinen Ruhm, seine Herrlichkeit mit niemandem teilt, wie kann es sein, dass der Heilige Geist Jesus Herrn der Herrlichkeit nennt? Wie kann es sein, dass jedes Geschöpf dem Lamm alles Lob und Ehre und Ruhm entgegenbringt? Es kann nur sein, wenn Christus Jahwe ist. Und dann heißt es Johannes 5, 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. In anderen Worten, du kannst nicht den Vater ehren, wenn du den Sohn nicht ehrst. Und zwar wie der Vater. Wir haben gesehen, es ist seine Titel, seine Eigenschaften, seine Werke bestätigen ihn als Gott. Er ist Schöpfer, er ist Erhalter des Lebens, er hat und des Universums, er hat Macht über Wind und Wetter, er hat Macht über Dämonen und er rettet. Dann, wir sind noch nicht an Weihnachten, aber Jesaja 9, Vers 5 bestätigt die Prophetie. Dort heißt es, ein Kind ist uns geboren und man nennt seinen Namen starker Gott, Vater der Ewigkeit. Das heißt, wir sehen auch hier, dass die Fleischwerdung angekündigt wird. Und dann, als er kommt, da wird sie sichtbar. Die Anbetung bestätigt Jesus als Gott. Matthäus 14, 33, nach diesem riesigen Sturm, wo alle dachten, wir gehen unter. Da kommen alle, die in dem Schiff sind, werfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, Gottes Sohn bedeutet, du bist Gott. Als Stephanus stirbt, betet er zu Jesus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das heißt, er betet zu Christus. Hebräer 1, 6 sagt, wenn er den Erstgeborenen wieder einführen wird, werden alle Engel Gottes ihn anbeten. Offenbarung 5, 13, den hatten wir auch schon. Aber da heißt es, jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde ist und unter der Erde und auf dem Meer ist, hörte ich sagen, achtet darauf, dem, der auf dem Thron sitzt, wer ist das? Der Vater. Und dem Lamm, wer ist das? Christus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Das heißt, wenn alle Ehre dem Lamm und dem, der auf dem Thron sitzt, gebührt, dann ist er Gott. Kein Engel nimmt Anbetung an. Offenbarung stolpern wir immer wieder darüber, dass Johannes niederfällt, er ist so überwältigt. Und er will einen anbeten und er sagt, nein, 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 tu es nicht, bete Gott an. Und dann ganz am Ende betet er Christus an. F, die Autorität über den Sabbat bestätigt Jesus als Gott. Nun, ihr kennt sicherlich alle diesen Vers, Matthäus 12, Vers 8, da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Nun, kennen wir alle sehr gut. Aber wir verstehen erst, wenn wir ins Alte Testament gehen, was Jesus hier wirklich sagt. Was hatten die Juden vor Augen, als Jesus das sagt? In 2. Mose 16 heißt es, Jahwe hat euch den Sabbat gegeben. Haltet nur ja meine Sabbate, sagt Jahwe. Hesekiel 20, ich, Jahwe, gab ihnen meine Sabbate. Das heißt, wer hat den Sabbat gegeben? Jahwe. Nun sagt Jesus zu den Pharisäern, ich bin Herr des Sabbats. Was beansprucht er? Oh, er beansprucht Jahwe zu sein. Er beansprucht Gott zu sein. Und dann sehen wir, dass die Autorität, Sünden zu vergeben, ebenfalls bestätigt. Jesus ist Gott. Markus 2, Vers 5, Nun, viele kommen zu Jesus, weil sie geheilt werden wollen. Und da ist einer, der ist lahm und er hat vier Freunde und die tragen ihn zu Jesus. Und da ist diese spektakuläre Begebenheit. Sie können wegen so vielen Leuten nicht ins Haus und dann decken sie das Dach ab von oben und lassen Jesus herunter. Und da war so viel Volk, auch Pharisäer waren dort. Und Jesus, was sagt Jesus? Er sagt, okay, steh auf, nimm dein Bett und geh. Nein, 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 das sagt er nicht. Er sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die sind erbost. Und sie denken, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sie hatten vollkommen recht. Nun, Jesus fügt hinzu und sagt, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. In anderen Worten, damit ihr wisst, ich bin Gott, sagt er. Und er demonstriert die Macht. Und er sagt zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Nun, all diese Stellen, sie sollten ausreichen, zu untermauern: Christus ist Gott. Nun, wer in diesem Thema noch weiter studieren will, dem empfehle ich das Buch von Johannes Pflaum, Ist Jesus Christus Gott? Wir haben es auf dem Büchertisch oder woanders könnt ihr es erwerben. Aber nun kommen wir zum Schluss und wir wollen uns die Frage stellen: Was ist die Anwendung der Gottheit Jesu? Nun, wir müssen unterscheiden, es gibt zweierlei Anwendung. Es gibt Anwendung in Bezug auf solche, die die Gottheit Jesu ablehnen, und es gibt Anwendung für alle, die die Gottheit Christi annehmen und sich daran erfreuen. Nun, wir beginnen mit der Anwendung in Bezug auf solche, die die Gottheit ablehnen. Wir haben gesehen, dass die ganze Schrift die Gottheit Christi bezeugt. Die Beweislast, die ist erdrückend. Die Stellen sind klar, unmissverständlich, einfach zu verstehen. Und aus diesem Grund nennt Johannes jeden, der die Gottheit Christi leugnet, einen Lügner. Und er sagt in Johannes 1. Johannes 2, 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus, der Gesalbte ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Nun, wir sehen auch hier, der Vater und der Sohn, man könnte sagen, sie kommen immer im Doppelpack. Wir können sie nicht trennen. Du kannst nicht den Vater haben ohne den Sohn. Und dann sagt Johannes in 2. Johannes 9, Vers 9 bis 11, das hat nur ein Kapitel, er sagt, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Nun, vielleicht stellst du dir auch die Frage, wie sollen wir mit Menschen umgehen, die die Gottheit Christi leugnen und sich vielleicht sogar noch Christen nennen. Ich meine nicht Muslime. Sie streiten die Gottheit Christi sowieso ab. Aber sie glauben auch gar nicht an Christus. Aber das sind andere, die sich Christen nennen, aber man könnte sagen, nach dem muslimischen Prinzip an Jesus glauben, nämlich es gibt nur einen Gott und Jesus ist sein Prophet. Können wir Zeugen Jehovas als unsere Brüder und Schwestern im Herrn ansehen? Sollen wir Irrlehrern wie Kernbeißer oder Siegfried Zimmer von Worthaus oder andere liberale Theologen, die die Gottheit Christi leugnen, sollen wir ihnen die digitalen Türen von YouTube öffnen und sie in unser Wohnzimmer einladen und ihnen zuhören? Wie sollen wir umgehen, wenn plötzlich jemand unter uns die Gottheit Christi ablehnt? Nun, Johannes ist klar. Er sagt in 2. Johannes, Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, nämlich Gott im Fleisch, das hat er in Vers 7 gesagt, nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Johannes sagt nicht, okay, diskutiere mit ihm, vielleicht lässt er sich überzeugen. Wir neigen immer dazu, ich brauche nur bessere Argumente und der andere lässt sich gewiss überzeugen. Nein, die Gottheit Christi ist kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht nur eine lapidare Meinungsverschiedenheit, wie ich habe eine andere Sicht zur Entrückung, zur Endzeit, zu Scheidung und Wiederheirat, zur Erwählung oder welche Themen auch immer es geben mag. Nun, es ist nicht nur, dass die Fahrbahnmarkierung hier fehlt oder einige Schlaglöcher da sind, sondern es geht um das Fundament. Da sind Risse im Fundament. Und Johannes, er verwendet scharfe Worte. Er nennt so jemanden Lügner, Antichrist, Irrlehrer. Und er sagt, meide Kontakt mit solchen Personen. Diese Irrlehre, sie ist nicht nur wie ein Schnupfen, der dich 5 Tage lahmlegt, aber nachher ist dein Immunsystem gestärkt. Nein, diese Irrlehre, sie ist wie Ebola. Sie ist tödlich. Du willst dich auf keinen Fall mit ihr anstecken. Und diese Wahrheit wurde in der Kirchengeschichte immer wieder verteidigt. Nun, vermutlich kennt ihr das, oder zumindest die am Dienstag beim Kirchengeschichte-Seminar dabei waren. Das bekannteste ist sicherlich das Konzil von Nicea 325 nach Christus. Und oft stößt man auf diesen Einwand, die Gottheit Christi wurde auf dem Konzil von Nicäa erfunden oder festgelegt oder sie haben darüber abgestimmt und all das sogar unter der Regie eines ungläubigen Kaisers Konstantin. Nun, all das sind haltlose Argumente. Die Gottheit Christi wurde seit dem ersten Jahrhundert verteidigt. Und das sagen sogar Ungläubige über die Christen. Ich habe hier ein Zeugnis von Plinius, der hat 106 ungefähr. Der stand, das ist ein ungläubiger Statthalter. Und er stand im Briefwechsel mit Kaiser Trajan. Und Plinius wusste einfach nicht, wie soll ich mit diesen Christen umgehen? Soll ich sie umbringen, nur weil sie Christen sind und noch gar kein Delikt veranstaltet haben? Und er hat keinen blassen Schimmer. Und all die Fragen stellt er ihm. Und nebenbei erwähnt Plinius, dass sie in ihren geistlichen Liedern Christus als Gott besingen. Oh, was für ein Zeugnis. Ja, die ersten Christen. Dann Ignatius von Antiochia. Er lebte 50 bis 117. Er sagt, denn unser Gott, Jesus der Christus, wurde von Maria empfangen. Tatian, 110 bis 172. Und wir reden keine Possen, wenn wir verkündigen, dass Gott in Menschengestalt erschienen ist. Melito von Sardes, er ist so 180 nach Christus gestorben. Er sagt Folgendes, oh, wie zutreffend, er, der die Erde im Raum aufgehängt hat, wurde selbst aufgehängt. Der Herr aller Dinge erlitt Schmach in einem nackten Leib, Gott getötet. Daran erinnern wir uns gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Clemens von Alexandria sagt, indem er allein sowohl Gott als auch Mensch ist, Tertullian, somit ist Christus Geist vom Geist und Gott von Gott. Er, der in eine Jungfrau kam und in ihrem Mutterleibe Fleisch wurde, ist in seiner Geburt Gott und Mensch vereint. Nun, das Konzil von Nicäa 325 war nicht das erste Mal, dass Arius konfrontiert wurde. Er wurde schon 5 Jahre vorher auf einer Synode in Ägypten seines Amtes enthoben und als Ehelehrer verurteilt. Aber er hört einfach nicht auf und es breitet sich wie ein Waldbrand, breitet sich diese Ehelehre aus und spaltet die Gemeinden und andere werden mit infiziert. Und dann erst schaltet sich Kaiser Konstantin ein. Er will einfach nur Einheit. Welche Seite gewinnt, ist ihm völlig egal. Das heißt, er lädt alle lateinischen und griechischen Bischöfe nach Nicäa, in der Nähe von Konstantinopel, 2 Monate. Die dürfen auf Staatskosten anreisen, also er bezahlt die Reisekosten und die Spesen und er versorgt sie auch. Ja? Man nimmt an, ungefähr 2000 Leute waren da, aber es waren nur 320 Bischöfe. In diesen 2 Monaten gab es eine amüsante Begebenheit. Nun, wir alle kennen den 6. Nikolaus und diesen Mann gab es tatsächlich, Nikolaus von Myra, aber er ist 55 Jahre alt und er ist überzeugt von der Gottheit Christi, ebenfalls einer der Bischöfe. Und er ist entrüstet, wie kann Arius die Gottheit Christi nur in Frage stellen? Und bei diesen, beim Argumentieren hin und her erteilt er Arius eine Ohrfeige, also in versammelter Mannschaft, also der 55-Jährige dem 65-Jährigen. Konstantin, hier ist ein Bild, das veranschaulichen sollte in einer Kirche. Konstantin war über diese Art und Weise des Debattierens nicht wirklich erfreut und er legte Nikolaus von Myra in den Kerker. Also den Nikolaus gab es wirklich, aber ein bisschen anders, wie man ihn sich vorstellt. Nun, auf diesem Konzil wurden 3 Hauptpositionen dargelegt. Und zwar wurde die Frage gestellt, ist Jesus heterousios, das heißt von anderer Substanz wie der Vater. Das war Arius, der Ehrlehrer. Dann hat Alexander von Alexandria, kann man sich gut merken, Alexander von Alexandria, und Athanasius, die haben gesagt, nein, 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 er ist von gleicher Substanz. Er ist identisch wie der Vater. Arius, sie haben lange debattiert. Arius hat gemerkt, er kann die anderen nicht überzeugen. Und er rudert zurück und sagt, okay, lass uns, ich gehe weg von heterousios, ich gehe zu homoiousios. Das heißt, er ist von ähnlicher Substanz, aber nicht von gleicher Substanz. Und die haben sehr wohl verstanden, nein, 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 ähnliche Substanz ist nicht gleiche Substanz, identisch. Nun, könnt ihr euch vorstellen, das ganze, der ganze Disput war wegen einem I. Unfassbar. Aber er war so wichtig. Man könnte sich fragen, lohnt es sich, über einem I zu streiten? In dem Fall tatsächlich. Nun, 2 Monate wird gestritten, debattiert, nicht gestritten, aber von 320 Stimmen 318, also fast alle, für von gleicher Substanz. Aber die Arianer geben nicht auf, der Kampf ist nicht vorbei. Unter einem Vorwand, man hat sie falsch verstanden, nehmen sie wieder Einfluss auf Konstantin. Konstantin lässt Arius aus der Verbannung zurückkommen. Er soll sogar in die Kirche aufgenommen werden. Und er unterschreibt das nizäische Glaubensbekenntnis, das er abgelehnt hat. Und zwar mit der Bemerkung, Gott möge ihn rächen, wenn er falsch geschworen habe. Und es ist nicht erstaunlich, dass am darauffolgenden Samstag er plötzlich verstirbt. Auf dem öffentlichen Abort. Einen Tag, bevor er wieder in die Kirche hätte aufgenommen werden sollen. Athanasius hat kein einfaches Leben. Er muss wirklich viel leiden, viele Anfeindungen, Intrigen. Er wird falsch beschuldigt. Er wird beschuldigt, Mord und Ehebruch, Diebstahl, sogar Zauberei wird ihm untergejubelt. Er soll eine Hand von einem Bischof abgehackt haben und mit der Hand Zauberei. Nun, ihr könnt es nachhören im Kirchengeschichtsseminar. Sie konnten den tatsächlich ausfindig machen. Und dann sagt er, und das finde ich so ermutigend, nun, man könnte meinen, er wird 5-mal verbannt von Konstantin, von seinem Sohn, 2-mal von Kaiser Julian und Valens. Man könnte meinen, oh, du Armer, du hast so ein hartes Los. Ja, man könnte meinen, nur Dunkelheit, nur Moll. Oh nein, nein. Er sagt, Athanasius ist nicht entmutigt. Er sagt, lasst uns mutig sein und uns immer freuen. Lasst uns bedenken und beherzigen, dass solange der Herr mit uns ist, unsere Feinde uns nichts anhaben können. So zutreffend. Warum glauben wir an die Gottheit Christi? Wir glauben nicht, weil sie auf dem Konzil beschlossen wurde. Luther hat auf dem Reichstag in Worms sehr deutlich gemacht und gesagt, denn weder dem Papst noch den Konzilen allein glaube ich, da es feststeht, dass sie oft geehrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Oh, so gut formuliert. Warum glauben wir an die Gottheit Christi? Nicht, weil es auf einem Konzil beschlossen wurde. Das Konzil von Nicäa hat die Lehre der Gottheit nicht aufgestellt und nicht eingeführt. Vielmehr wurde sie schon immer verteidigt. Aber die Leute von dort, sie haben dieselbe Bibel gelesen wie wir und sie sind zu denselben Schlussfolgerungen gekommen wie wir. Beziehungsweise wir müssen sagen, wir haben dieselbe Bibel gelesen wie sie und wir kommen zu denselben Schlussfolgerungen wie sie. Nun, die Gottheit Christi wird in der gesamten Schrift bezeugt. Für uns, die wir glauben, ist diese Wahrheit das kostbarste Gut. Und wir dürfen uns freuen und zuversichtlich sein. Jeder, der wie Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Nun, stell dir vor, dein Retter, dein Fürsprecher, dein Tröster, dein König ist niemand geringerer wie Gott selbst. Und weil er nicht nur Gott, sondern auch Mensch ist, ist er dein Bruder. Nun, wir wissen, Kinder, die sind manchmal, die geben an mit ihrem großen Bruder, nicht wahr? Mein großer Bruder, der kann. Aber weißt du, wenn du gläubig bist, dann ist dein großer Bruder Gott selbst. Du hast einen Verteidiger an der Seite Gottes, Gott selbst. Die Gottheit Christi ist das Fundament, das Herzstück deiner Errettung. Und wenn dieser Christus dein Christus ist, dann hast du Zuversicht. Dann kannst du sagen, wie Johannes, der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde von Matthias hinweggenommen hat. Dann kannst du sagen, wie Nathanael, den Gesalbten gefunden und gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Dann kannst du sagen, wie die Frau am Jakobsbrunnen, ich habe lebendiges Wasser gefunden.
Wenn dieser Christus dein Christus ist, dann hast du ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht. Dann ist er dein Brot des Lebens. Dann ist er der Kapitän, der in den Stürmen des Lebens für Ruhe sorgt. Dann ist er nicht nur das Licht der Welt, sondern dein Licht, und du wirst nicht wandeln in der Finsternis. Dann hat die Wahrheit dich frei gemacht von der Sklaverei der Sünde. Dann gilt dir, was dem Blindgeborenen aus Johannes Kapitel 9 gilt, nämlich auch, dass dein Leben die Werke Gottes offenbar machen soll. Dann ist Christus auch dein guter Hirte. Wenn du glaubst, dass Christus Gott ist, dann ist er deine Auferstehung und dein Leben. Und du wirst leben, auch wenn du stirbst. So wie Lazarus. Wenn du glaubst, dass Christus Gott ist, dieser Christus ist, dann hat Jesus im Haus seines Vaters auch für dich ein Zuhause bereitet. Und er sagt, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dann gilt auch dir die Verheißung, dass alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn dieser Christus dein Christus ist, dann ist er dein Weinstock und du bist die Rebe und du bringst viel Frucht. Nun nebenbei, dann wird dich die Welt auch hassen, aber du hast Zuversicht, weil dann ist der Heilige Geist dein Tröster. Und weißt du was? Wenn dieser Christus, Gott selbst, dein Christus ist, dann hat Jesus in Johannes 17 auch für dich gebetet, dass der Vater dich noch nicht aus der Welt nimmt, sondern dass er dich bewahrt in der Welt. Wenn dieser Christus dein Christus ist, dann hat er den Kelch auch für dich getrunken. Dann hat er für dich ausgerufen, es ist vollbracht, die Rechnung ist bezahlt, die Schuld ist gesühnt. Aber wir gewöhnen uns so schnell an die Gottheit Christi und sie wird selbstverständlich. Natürlich glauben wir daran. Aber weißt du, erst wenn man merkt, dass sie herausgefordert wird und wenn man manchmal merkt, was man nicht hat, dann lernt man das wertzuschätzen, was man hat. Und Christus ist alles, was wir haben. Und das wollen wir gleich in dem nächsten Lied zum Ausdruck bringen. Ein Lied, das so klar und so einfach diese beiden Wahrheiten zusammenfasst. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Und dann singen wir Jesus, Erlöser der Welt. Du bist Christus, der Fels, der uns hält. Lass uns aufstehen. Wir wollen beten und dann stehen bleiben und das Lied gemeinsam singen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du bist das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Herr, wir danken dir, dass wir sehen durften, dass die Tatsache, dass du Gott bist, das Fundament, das Herzstück, die Hoffnung, die Zuversicht unserer Errettung ist. Alles hängt daran. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass dein Tod mein Tod war, dass deine Gerechtigkeit mir zugut geschrieben wurde. Und Herr, die gesamte Schrift ist voll von diesen Beweisen, dass du Jahwe bist, dass du Gott bist, nicht ein anderes Wesen, nicht ein drittes Wesen, sondern du bist Gott. Und wir danken dir dafür. Wir geben dir alle Ehre und wir ehren dich, wie wir den Vater ehren. Amen.